Nee, ist an, jetzt an. War offen. Also wenn Frank schon Schwierigkeiten hat, Albtrauferkundler zu sagen, auszusprechen, dann kann ich ja ganz entspannt sein, oder? Frank, das hast du super ausgesprochen trotzdem. Richtig gut. Ja, genau. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, auch alle, die im Livestream. Und ihr Lieben, es gibt Worte, die in ihrer Bedeutung und in ihrer Tragweite nichts gemeinsam haben. Liebe und Hass ist zum Beispiel so ein Wort. Licht und Finsternis, Frieden und Krieg, Leben und Tod, Sandalen und weiße Socken. Passt nicht zusammen, oder? Tragen manche aber trotzdem immer wieder. Besonders im Urlaub, ja. Kaffee und Milch, also zumindest bei mir. Und es gibt noch zwei weitere Worte, die in ihrer Bedeutung und Tragweite eigentlich nicht zusammenpassen, weil man sie nicht in Verbindung bringt. Und diese Worte sind Freude und Leid. Man sagt zwar manchmal, dass Freude und Leid ganz dicht beieinander liegen, aber die meisten würden mir zustimmen, Freude und Leid bringt man eigentlich nicht in Verbindung, oder? Wenn Schmerzen und Probleme einen regelrecht übermannen, dann kann man sich recht leicht hilflos und hoffnungslos fühlen, oder? Und in solchen Zeiten fällt es schwer, diesen Dingen, dieser Zeit etwas Positives abzugewinnen. Wenn der Schmerz überwiegt, dann sieht man manchmal nichts richtig Konstruktives in dem Ganzen. In dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen werden, geht es aber genau darum, diese Verbindung zwischen Freude und Leid. In Kolosser 1, Vers 24 heißt es, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Also ich glaube, so ein Bibelvers schafft es nicht auf ein T-Shirt als Aufdruck oder auf eine Kaffeetasse. Ich meine, stellt euch mal ein T-Shirt mit dem Aufdruck vor, Juhu, endlich leiden. Oder ich freue mich zu leiden. Oder Daumen hoch, Hashtag leiden ist toll. Also ich glaube, wenn du sowas auf Facebook oder Instagram posten würdest, würdest du eine Menge Kritik ernten. Wie kannst du nur so etwas sagen? Wie kannst du so etwas posten? Ich stelle mir das mal so gerade bildhaft vor, wenn du sowas posten würdest, was Leute darunter schreiben würden. Jemand könnte schreiben, du hast gar keine Ahnung, wo ich gerade durchgehe und du schreibst so etwas Bescheuertes? Das ist ziemlich gemein, was du da schreibst, wenn man bedenkt, wie viel Leid in dieser Welt ist. Wenn du Leid erlebt hättest, würdest du sowas niemals schreiben. Und vielleicht würde jemand schreiben, ich wünsche dir mal, dass du so richtig leidest. Dann hörst du auf, sowas zu schreiben. Willkommen im 21. Jahrhundert. So gehen Menschen miteinander um im Internet. Wenn du sowas schreibst, brauchst du dich nicht wundern oder braucht man sich nicht wundern, wenn man nennt es, einen Shitstorm erntet. Was Paulus hier schreibt, ihr Lieben, ist so skandalös und widerspricht so sehr unserem Zeitgeist, dass selbst wir Christen Schwierigkeiten haben zu erfassen, was meint er denn eigentlich wirklich damit? Die Frage nach dem Leid ist so zentral in der Geschichte oder in der Menschheit, dass in der Tat ein solcher Umgang, wie ich es gerade beschrieben habe, für viele Menschen ein Schlag ins Gesicht wäre. Viele Menschen trauen sich gar nicht mehr so richtig hinzuschauen, was für ein Leid, welche Auswüchse und Ausmaße es mittlerweile vom Leid gibt in dieser Welt. Wer so unsensibel mit diesem Thema Leid umgehen würde, hätte in der Tat wenig Berührung mit schlimmem Leid gehabt, weil man so damit nicht umgehen würde. Und wisst ihr, In dem Bibeltext heute, um den es heute geht, spricht Paulus nicht von generellem Leid. Paulus sagt nicht, er freut sich an dem Leid, Paulus sagt, er freut sich zu leiden.
Und jetzt denkst du vielleicht, das ist doch das Gleiche. Wirklich? Nee. Sprich mal mit schwangeren Frauen. Bei allen drei Schwangerschaften hättet ihr mal das Funkeln in den Augen von meiner Frau, von Sarah, sehen dürfen sollen. Sie war überglücklich, schwanger zu sein. Wisst ihr, was mich gewundert hat dann? Dass bei allen drei Schwangerschaften das Funkeln in den Augen gleich war. Sie wusste ganz genau, was auf sie zukommt. Spätestens nach der ersten Schwangerschaft wissen Frauen, was auf sie zukommt. Der Fokus liegt nicht in dem Leid. Der Fokus liegt, für welches Ziel man leidet. Was dabei herauskommt. Und dieses Beispiel verdeutlicht ganz genau, was Paulus hier meint. Paulus freut sich an dem Leid, weil er merkt, was am Ende dabei herauskommt. Eine kleine Randbemerkung. Wisst ihr, warum wir durch ganze Bibelbücher gehen in den Predigten? Das macht man ja nicht in allen Gemeinden. Ich verrate euch, warum wir das machen, warum ich das mache. Ich suche mir nicht die Themen aus. So nach dem Motto, ich predige über meine Lieblingsthemen. Ich predige das, was dort drin steht, und an manchen Stellen ist es ziemlich herausfordernd. Darf uns das Wort Gottes herausfordern? Dankeschön. Kolosser 1, ab 23 bis 29 in unserem Text heißt es, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen, und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mich nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit ganzer Gewissheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Der Titel der Predigt heute ist Leiden im Dienst für andere. Leiden im Dienst für andere. Für alle, die vielleicht das erste Mal hier sich in den Livestream reinschalten oder diese Predigt oder eine unserer Predigten hören, als Gemeinde befinden wir uns seit einiger Zeit in einer Predigtreihe über den Kolosserbrief. Und ich habe in der vorletzten Predigt gesagt, dass in Kolosser 1, Vers 13 der Ausgangspunkt allen geistlichen Segnungen liegt. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, dass der Vater im Himmel uns herausgeholt von der Macht der Finsternis und versetzt das in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und als Christen, als Kinder Gottes, sind wir Bürger dieses neuen Himmelsreichs und Jesus ist unser König. Und der König wird geliebt von einem Vater. Und Jesus gibt diese Liebe uneingeschränkt weiter an alle Bürger. Uns ist vergeben, wir sind angenommen, wir werden geliebt. Und im Grunde genommen ist das unsere neue Identität, dass wir Bürger dieses neuen Königreichs sind. Du kannst auch sagen, wir haben eine neue Adresse. Und Wenn es dich interessiert, möchte ich dich einladen. Schau dir diese Predigt an. Die Predigt heißt, deine Adresse ist Gottes Königreich. Und es war für mich persönlich ein Schlüsselmoment, Schlüsselerlebnis in dem letzten Jahr. Das war eine der wichtigsten Predigten, die ich zu mir selber gehalten habe. Diese Erkenntnis hat für mich alles, viele Dinge ganz neu erklärt und auch auf einen neuen Weg gebracht in vielen, vielen Themen. Schau dir die Predigt an, deine Adresse ist Gottes Königreich. Und in Kolosser 1, 15 bis 20 schwenkt Paulus jetzt von der Identität, die wir haben, hin zur Identität dieses Königs. Und er sagt dort, dieser König, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er sagt, ihm gehört alle Ehre. Er sagt, alles ist zu seiner Ehre geschaffen. Und er sagt, er ist das Haupt der Gemeinde. Mit anderen Worten, in Jesus haben wir alles, was wir für unser Leben brauchen. In Jesus ist genug. Das heißt, wir brauchen nicht mehr hier auf der Erde nach Dingen Ausschau zu halten, die uns erfüllen, sondern in Jesus haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Schau dir die Predigt an, Jesus ist König, wenn dich das interessiert. Und ihr Lieben, jetzt können wir doch einpacken, oder? Wir sind jetzt doch ermutigt. Wir kennen unsere Identität. Wir wissen, dass wir Bürger des Himmels sind. Jesus ist König. Come on, gehen wir weiter in den Alltag. Paulus geht nicht einfach weiter. Paulus wendet sich jetzt einem Thema zu, das unausweichlich ist für eine Geburt oder für eine geistliche Geburt. Und das Thema ist Leid. In Kolosser 1, Vers 22 leitet er dieses Thema ein. Schaut mal. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Im Grunde genommen, das ist jetzt unser Status. Wir leben in dieser Versöhnung. Und was kommt jetzt? Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und die gegen keine Anklage mehr erhoben werden kann. Sarah und ich, wir spielen uns immer so die Bälle zu, wenn es um das Kochen geht. Es ist so, dass wenn sie die Kids von der Schule oder vom Kindergarten abholt, dann fängt sie schon mal an zu kochen. Und dann komme ich ein paar Minuten früher nach Hause. Dann machen wir Handshake, nein. So, dann sagt sie, okay, soweit bin ich. Und dann geht sie, holt sie die Jungs ab und ich koche dann zu Ende. Also machen wir das in der Regel. Und manchmal passiert es, ich komme nach Hause und sie war beschäftigt, sie hat Dinge gemacht und so und dann hat sie schon mal die ganzen Zutaten hingelegt. Tolle Frau habe ich, ne? Und dann komme ich nach Hause und dann sagt sie mir manchmal, Schatz, es ist alles vorbereitet. Danke, Schatz, für diesen Service. Das heißt, ich brauche die Sachen nicht mehr suchen. Ich kann dann gleich loslegen. Mit unseren Macken ist es genau das Gleiche. Mal eine Frage. Hast du Macken? Hast du eine? Zwei? Drei? Wie lange soll ich zählen? Wisst ihr, Paulus spricht ja von unseren Makel, oder? Das heißt, er will, dass wir im Laufe unseres Lebens unsere Macken loswerden. Und wenn du so bist wie ich, dann hast du auch eine ganze Menge. Und mit unseren Macken ist es genauso wie Sarah das mit den Rezepten. Man hat das alles vorbereitet. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat mit seinem Blut bezahlt und hat es vorbereitet, dass wir uns verändern können. Jesus hat es so ausgedrückt, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht, dass du und ich in einen Veränderungsprozess einsteigen können und unsere Macken loswerden. Ihr Lieben, wir denken manchmal, okay, ich bin jetzt Bürger des Himmels und das ist jetzt alles okay, also alle Segnungen stehen mir zur Verfügung, das Leben ist nur easy. Hey, es geht um Veränderung. Es geht um einen Prozess. Was sind unsere Macken? Unglaube. Hast du manchmal Unglauben? Zweifel, Kompromisse, negative Prägungen. Charakter- oder Persönlichkeitseinstellungen, die, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, veränderungsbedürftig sind. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich brauche Veränderung. Oh, das klang aber jetzt nicht überzeugend. Es gibt negatives Denken, es gibt Sünden, wo wir Veränderung brauchen, ihr Lieben. Und ich finde es total stark, dass Gott uns mit diesem ganzen Thema nicht alleine lässt. Gott sagt nicht so, jetzt bist du Christ, jetzt bist du Bürger des Reiches Gottes und jetzt sieh zu, dass du dich veränderst. Wisst ihr, was Gott auch nicht tut? Gott sagt nicht, du und ich, wir schaffen es jetzt alleine. Nach dem Motto, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich brauche niemanden anderen mehr. Nur ich und Gott. Natürlich will Gott uns ganz persönlich und individuell helfen, dass wir uns verändern. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich bin froh, dass ich mich mit allem an ihn wenden darf. Und ich bin froh, dass er sich an mich wendet und sagt, hallo. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wie wir verändert werden. Und Paulus spricht über diesen Weg. Und diesen Weg übersehen viele, viele Christen. Wir übersehen es. Der erste Punkt, den Paulus hier nennt, wie du und ich unsere Macken loswerden, jetzt hör zu. Gott verändert dich durch das Leid anderer für dich. Kolosser 1, Vers 24. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon in meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab der Gemeinde. Bei diesem Vers müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Der kann nämlich missverstanden werden. Was ist denn damit gemeint mit diesen Bedrängnissen von Christus? Oder wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt, die Leiden Christi. Was ist mit den Leiden Christi gemeint? Und es gibt drei Interpretationsmöglichkeiten, die angewendet werden. Und das erste ist mit dem Leiden. Leiden meint die Leiden Jesus am Kreuz. Das zweite ist, Gläubige, die für die Sache Christi leiden, um anderen darin zu dienen. Und das dritte ist, damit ist das Leiden der Christen vor der Wiederkunft Christi gemeint. Das heißt, am Ende der Zeiten, wenn alles so schwierig wird, wenn die Trübsal kommt und so weiter. Was ist hiermit gemeint von diesem mit Bedrängnissen, mit Leiden? Ich möchte damit anfangen, was Paulus nicht meint. Paulus meint nicht, dass das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass das noch Ergänzung bräuchte. Nach dem Motto, das, was Jesus getan hat am Kreuz, reicht nicht aus. Und du und ich müssen jetzt durch unser Leiden das jetzt noch ergänzen. Dass wir irgendwie jetzt etwas durch eigene Leistung etwas hinzutun müssten. Das ist falsch, weil gerade der Kolosserbrief sagt, dass in Jesus die Fülle ist. Der Kolosserbrief beschreibt Jesus als der alles geschaffen hat, der alles gemacht hat, der alle Mächte öffentlich zur Schau gestellt hat. Amen. Der Kolosserbrief schreibt ganz klar, Jesus hat alles vollbracht. Es finito, wir brauchen nichts mehr ergänzen. Halleluja, ist doch schön, oder? Ist doch Gnade. Wir brauchen nicht durch unsere eigene Leistung, durch unser eigenen Leid, und das könnte man so verstehen, aber das wäre falsch, das jetzt zu ergänzen. Und das wäre eine Werksgerechtigkeit. Was Paulus meint, ist Folgendes. Jesus wurde verfolgt, ihm wurde Unrecht getan und er wurde abgelehnt. Und durch die Nachfolge, durch den Glauben an Jesus Christus, identifizieren wir uns jetzt mit seinen Leiden. Das heißt, die Leiden Christi, wovon Paulus hier spricht, meint eine Identifikation mit den Leiden von Jesus. Und es geht um Identifikation. Jesus hat sich mit der Gemeinde identifiziert, als Paulus die Gemeinde verfolgt hat, Apostelgeschichte. Was hat Jesus gesagt? Paulus, was verfolgst du mich? Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 10, spricht er von der Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, wenn wir für Jesus leiden, kommen wir Jesus näher. Und wenn wir Jesus näher kommen, werden wir Jesus ähnlicher. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir leiden. Und wenn wir leiden, kommen wir Jesus näher. Und dadurch entsteht ein Kreislauf. Und jetzt sagen manche Christen, stopp, da habe ich keine Lust drauf. Das wird mir jetzt echt zu extrem. Ich habe keine Lust, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Ich habe keine Lust, mich so sehr rein zu investieren. Was springt denn dabei für mich heraus? Das ist doch alles irgendwie too much. Das ist doch zu heavy. Hey, wollen wir jetzt alle irgendwie extrem werden? Manchmal hört man Eltern sagen, und es war schön, gerade gestern hat eine Freundin genau diesen Satz gesagt: Was tut man nicht alles für die Kinder? Und damit meint man, ich bringe Opfer, damit es den Kindern gut geht, damit die Kinder eine gute Entwicklung haben. Wir haben hier im Ort eine Bekannte, die steht jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr auf, macht sich fertig und fährt zu ihrem Pferd, um sich um das Pferd zu kümmern. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie kann man nur jeden Morgen um 4 Uhr für ein Pferd aufstehen? Ich habe ja schon bei meinen Kindern Schwierigkeiten. Ihr merkt, ne, ich bin morgens aufzustehen, fällt mir nicht leicht. Wie kann man das für ein Pferd tun? Es gibt nur eine Antwort: Liebe. Liebe. Die wahren Helden auf diesem Planeten sind Frauen, die Kinder gebären. Ich glaube, wenn die Menschheit von den Männern abhängig wäre und es an den Männern gelinge, die Menschheit wäre schon ausgestorben. Warum sind wir als Gemeinde eigentlich in der Lage, so viele Dinge zu bewegen? Weil es Menschen gibt, die bereit sind, Opfer zu bringen. Amen. Die bereit sind, zu leiden. Die bereit sind, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu verzichten, ob es Zeit ist, ob es Geld ist, ob es Nerven sind, damit andere weiterkommen in ihrem Glauben. Für Paulus war es ein Privileg zu leiden. Mehr noch, es war ihm eine Freude zu leiden. Paulus sah in seinem Dienst, in seinem Leben sogar eine Berufung darin, für andere Opfer zu bringen. Meine Frage: Was haben wir für ein Verständnis, wenn es um das Thema Berufung geht? Wir wollen den schnellen Erfolg. Wir wollen den Applaus. Wir wollen gleich die Lorbeeren. Wir möchten, dass es einfach ist, einen gewissen Erfolg zu bekommen, gewisse schnelle Früchte zu sehen. Ich glaube, ein Buch mit dem Titel Berufen zu leiden wäre kein so großer Erfolgshit. Ich glaube, Ingrid, wenn du so ein Buch bei dir irgendwo drin stehen hättest in deinem Buchladen, ich glaube, du würdest nicht viele verkauft kriegen. Paulus sagt etwas ziemlich Krasses. In 2. Timotheus 2, Vers 10, hör zu: Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. In sehr vielen Fällen kommen Menschen mit Jesus nur ans Ziel, weil sie Menschen in ihrem Leben hatten, die für sie einstehen, die für sie da sind, die mit ihnen unterwegs sind, die sich in sie investieren. Nächstes Mal, wenn ich in dem Kolosserbrief weitergehe, wird es genau um diesen Punkt gehen, weil der so wichtig ist. Ich möchte dir aber am Anfang schon mal eine Frage stellen, die kannst du mal bewegen in der nächsten Zeit. Hast du Menschen in deinem Leben, die für dich kämpfen? Hast du Menschen, hast du jemanden, auch im Livestream, wenn du jetzt zuschaust, hast du eine Person, die für dich kämpft, die für dich einsteht, die für dich streitet, die für dich da ist? Paulus leidet, damit andere Christen ans Ziel kommen. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für eine Haltung? Was ist das für ein Herz? Hallo? Und wenn du jetzt hier die Predigt zuschaust per Livestream oder irgendwann anders hörst, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du eine Gemeinde, wo du das erlebst, wo du sagen kannst, hier sind Menschen, in die ich mich investiere. Die sind mir so wichtig, dass ich meine Zeit hier opfere, meine kostbare Zeit. Die sind mir so wichtig, dass ich meine Kraft, meine Energie, mein Geld zurückstelle, opfere, investiere, damit andere in ihrem Glauben vorankommen, ihr Lieben. Und es wird ja viel darüber gesprochen, was Gemeinde ist, wie funktioniert Gemeinde und so weiter. Wollt ihr eine biblische Definition von Gemeinde hören aufgrund dieses Textes? Eine biblische Definition ist, guck mal, habe ich hier auch auf Folie, Emanuel. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, in der jeder bereit ist, für den anderen zu leiden, damit jeder in seinem Glauben weiterkommt und das Ziel auch wirklich erreicht. Paulus sagt es in 1. Korinther 12, Vers 26, drückt es so aus. Wenn ein Teil des Körpers leiden, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Paulus identifiziert sich mit den Menschen so sehr, dass er bereit ist, ich bin bereit, diese ganze Schmach, diese ganze Opfer, all das Leid auf mich zu nehmen. Und im Grunde genommen macht er das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Jesus hat sich geopfert. Warum? Aus purer Liebe, aus purer Gnade, aus purer Barmherzigkeit. Und das Nächste, was Paulus erwähnt, wodurch wir Veränderungen werden. Übrigens, das ist das, das passiert, das machen, das hat Paulus gemacht, damit die Macken der Kolosser verschwinden, damit eure Macken weniger werden. Bin ich bereit, diese Opfer zu bringen? Und das Zweite, worüber er spricht, wodurch wir Veränderungen erleben, wodurch wir unsere Macken loswerden, ist durch das Evangelium. Schaut, Kolosser 1, Vers 23 heißt es, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Mit anderen Worten, ihr habt das Evangelium gehört. Ihr habt gehört, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er mit seinem Blut bezahlt hat, dass er auferstanden ist, dass er zum Vater zurückgegangen ist. Ihr habt es so oft gehört. Ihr habt es an unterschiedlichsten Locations gehört. Ihr habt es zu Weihnachten gehört. Ihr habt es zu Ostern gehört. Ihr habt es in den Livestreams gehört. Ihr habt es in den Connect-Gruppen gehört. Ihr habt schon so viele Predigten gehört. Das ist das, was Paulus sagt. Mal eine Frage. Wie viele Predigten hast du in deinem Leben schon gehört? 100? 1000? 10.000? Ich kann es nicht zählen. Ich möchte uns eine rhetorische Frage stellen und ich bitte dich, antworte dir jetzt nicht darauf. Ich möchte niemanden bloßstellen. Eine Frage, brauchen wir mehr Predigten oder weniger Predigten? Ich habe euch gebeten, nicht zu antworten. Wisst ihr, in manchen Gesprächen unter Christen hört man manchmal, dass wir ja eigentlich schon sehr viel wissen. Wir müssen jetzt doch anfangen, mal das Wissen umzusetzen. Und dann gibt es so einen Satz. Sorry, Wolfgang. Wir brauchen nicht mehr Predigten. Wir brauchen nicht mehr Theorie, wir brauchen mehr Praxis. Wisst ihr, was Paulus dazu sagt? Ab Vers 25 bis 26. Zu deren Diener Gott mich gemacht hat, also Diener von der Gemeinde. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehörten. Paulus, seine Botschaft, wir brauchen mehr Predigten. Wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen Botschaften und ich bin dazu berufen, dass ich nicht nur euch einmal das sage, dass ich euch nicht nur einen Teil davon erzähle, sondern dass ich euch das ganze Evangelium erzähle, immer und immer wieder. Ihr Lieben, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen mehr Predigten, wir brauchen Gottes Wort. Warum brauchen wir das? Denn das Wort Gottes, Predigten, das Evangelium, wenn wir das hören, schaut mal, in Römer 10, Vers 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wo kommt unser Glaube her? Durch Predigten. Und deswegen brauchen wir, noch mehr Predigten. Wir brauchen nicht nur irgendwelche Predigten, wir brauchen gute Predigten, die sich ins Wort Gottes verankern. Nicht irgendwelche Themen, die sich schön anfühlen, die toll irgendwie klingen. Wir brauchen Predigten, die uns in uns Glauben aktivieren, dass wir verändert werden. Amen. Wir brauchen nicht irgendwelche Predigten, wir brauchen Predigten, Wort Gottes, was mich anfängt zu verändern, was in mein Innerstes hineinkommt und wo ich endlich dazu versetzt werde, dass ich durch Glauben in eine Tat, in Veränderung hineinmünde, ihr Lieben. Und deswegen die Frage, ob wir mehr Predigten brauchen oder nicht, sage ich ganz klar, Amen, wir brauchen mehr Predigten, weil die Predigt in mir Glauben auslösen kann. Und auslösen soll. Und dann das dritte Element, was Paulus erwähnt, wie wir unsere Macken loswerden, verändert werden und ans Ziel kommen, ist durch Jesus. Schaut, Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich gebe allen recht, die sagen, in den Gemeinden fehlt es nicht an Information, in den Gemeinden fehlt es an Transformation. Transformation, ihr Lieben, kommt aber auch nicht durch Information, sondern durch eine Person. Und deswegen ist das Evangelium so wichtig, so entscheidend, so zentral. Das Evangelium erzählt nicht die Geschichte von Jesus, das Evangelium bringt Jesus in unsere Geschichte. Veränderung geschieht nicht durch das Hören des Evangeliums. Veränderung geschieht, indem ich das Evangelium höre und es mit Glauben verbinde. Dann geschieht Veränderung. Und letztendlich geschieht Veränderung durch Jesus, der in mir lebt und der dadurch für andere zum Ausdruck kommen möchte. Und deswegen ist es so Hoffnung, von der Hoffnung, die in uns lebt, anderen weiterzuerzählen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal von der Hoffnung, die in dir lebt, anderen weitererzählt? Wann hast du anderen begeistern von Jesus erzählt? Wir können über viel reden. Wir reden gerade viel über Corona. Wir reden gerade viel über Politik. Wir reden gerade viel über das Ganze, was irgendwie schiefläuft und. Frage. Wo reden wir über Jesus, wo wir so leidenschaftlich und so begeistert sind, dass wir manchmal sagen können, ich bin einfach nur sprachlos. Ich kann einfach nur staunen, wie sehr ich Jesus liebe. Ist das zu hart, was ich hier sage? Und ich bin begeistert, ich freue mich über die Menschen, wir haben viele Menschen, Halleluja, auch in unserer Gemeinde. Bitte, denkt nicht, ich will jetzt nicht sagen, oh, die sind alle schlecht und alle, oh, so du. Nein, wir haben viele Menschen, die begeistert sind von Jesus. Und ich möchte es an dieser Stelle einfach spontan rausgreifen. Ich weiß, meine Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ingrid, du bist uns so ein Vorbild. Wenn man mit dir spricht, bei allem, wo ihr durchgeht auch, mit eurem Laden, du bist immer begeistert von Jesus. Amen? Und das sind viele andere auch. Es ist so schön. Das vierte und fünfte Element, wie Veränderung geschieht, beschreibt Paulus in Vers 28. Und jetzt geht's ins Eingemachte. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das vierte und fünfte Element, wie wir unsere Macken loswerden, wie wir verändern werden, wie wir ans Ziel kommen, ist durch Ermahnen und durch Lehre. Dieser Vers hängt seit 6 Jahren bei mir im Büro an der Wand. Vers 28. Ich bin fasziniert von dem, was Paulus hier schreibt, von dem Ziel, was er beschreibt. Dass jeder vollkommen in Christus dargestellt wird. Ich bete so oft dafür, dass genau das passiert durch unsere Dienste, durch unseren Lobpreis. Ihr Lieben, das, was wir hier tun, ist doch nicht nur dafür, dass wir uns gut fühlen nur. Das, was wir hier investieren, und wir wissen das, ist doch nicht nur dafür da, dass wir sagen, was für eine tolle Gemeinde wir haben, was für tolle Räumlichkeiten haben, welchen tollen Kinderdienst wir haben, sondern dass Menschen weiterkommen in ihrem Glauben. Seit 6 Jahren bete ich dafür, dass genau das passiert. Dass das durch alles hindurchkommt und dass Menschen Veränderungen erleben, dass ich Veränderungen erlebe. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt ein Zitat vorlesen von John Bevere. Frage, wer kennt John Bevere? Er hat viele Bücher geschrieben, viele ermutigende Bücher, sehr gute Bücher. Und ich habe ein Zitat von ihm gefunden aus seiner Predigt. Das hat mich ziemlich herausgefordert. So kenne ich John Bevere eigentlich gar nicht, was er hier sagt. Und wenn ich das vorlese, ihr Lieben, lese ich das nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich möchte das mit aller Demut lesen, was ich aufbringen kann, wenn ich es jetzt lese. Denn im Grunde genommen, das, was ich jetzt lese, richtet sich an mich und an all die, die das Wort Gottes weitergeben. Schaut mal, was John Bevere in einer Predigt sagt. Seid ihr angeschnallt? Unsere heutigen Botschaften inspirieren nicht mehr nur die Liebe Gottes in den Menschen, sondern unsere Botschaften inspirieren auch nicht die Furcht vor dem Herrn. Unsere Botschaften bauen die Menschen wirklich auf, um ihnen ein bequemeres Leben zu geben, anstatt das Wort Gottes zu sein, das in das Herz eindringt und die Gedanken und Absichten des Herzens erkennt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt Zeiten, in denen wir ermutigen müssen, es gibt Zeiten, in denen wir aufbauen müssen. Aber ich sehe im Neuen Testament, dass es Zeiten für Korrektur und Zurechtweisung gibt. Ich finde, diese Zeiten sind es, die mein Leben retten. Paulus sagt, damit jeder Mensch in Christus vollkommen sei, müssen wir sie warnen. Und damit ist das Wort ermahnen gemeint und lehren. Und dann sagt er, es ist echt krasses. Wir lieben die Lehren, aber wir meiden die Warnungen. Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen gewarnt? Wann hast du das letzte Mal einem Menschen gesagt, dein Lifestyle, dein Lebensstil ist eigentlich nicht so segensreich? Du hast in deinem Leben Entscheidungen, du bist in deinem Leben einen Weg eingeschlagen, der aus meiner Sicht, wenn ich das mit der Bibel lese, nicht in Ordnung ist. Können wir jetzt langsam spüren, was Paulus meint mit Leiden? Denn ich sage euch, es ist viel einfacher, zu jemandem hinzugehen und sagen, super Weg, toll. Und einen ermutigen. Jemanden zu korrigieren, ist hart, oder? Ist das hart? Es braucht alle Weisheit, es braucht Demut, es braucht Geduld, es braucht Liebe, Barmherzigkeit, um zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, hör mal, mein Freund, hör mal, mein Bruder, meine Schwester. Mir brennt da was auf dem Herzen, was ich dir schon länger mal sagen wollte, wo ich glaube, was Gott verändern möchte in deinem Leben. Ist nicht einfach, oder? Und deswegen ist es nur logisch, warum Paulus den 5. Aspekt beschreibt, wie Veränderung geschieht. Weil zu jemandem hinzugehen und zu sagen, dein Lifestyle, deine Einstellung sind hier und da nicht okay aus meiner Sicht. Und ich möchte mit dir ins Gespräch kommen, ich möchte dich verstehen. Kannst du mich verstehen? Wirklich diese Offenheit. All das schaffen wir nicht aus unserer Kraft. All das schaffen wir nur durch Gottes Kraft. Und das ist das, was er hier erwähnt. Merkt ihr, wie er systematisch hier aufbaut? Die ganze Argumentation. Es macht alles nur Sinn. Schreibt hier, guck, Vers 29. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Und wie kommt Gottes Kraft in unser Leben? Durch drei Elemente, drei Dinge fließt Gottes Kraft. Kurze Wiederholung. Durch Gottes Souveränität. Er macht es unabhängig von Menschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch meinen Glauben, durch meine Gebete fließt Gottes Kraft oder durch den Glauben und die Gebete von anderen in mein Leben. Gott möchte uns verändern. Paulus Botschaft in diesem Abschnitt ist, ihr habt eure neue Identität, aber jetzt geht's los in diesem Veränderungsprozess. Und C.S. Lewis schreibt in Pardon, ich bin Christ, hat er Folgendes geschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das Haus nur neu erbauen. Anfangs verstehen Sie vielleicht noch, was er da tut. Er bringt Dachrinnen in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Das alles überrascht Sie nicht. Sie wussten ja, dass das mal nötig war. Doch dann fängt er plötzlich an dem Haus herumzuhämmern, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht und Sie sich überhaupt keinen Reim darauf machen können. Was in aller Welt hat er denn vor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als Sie sich vorgestellt haben. Hier baut er einen neuen Flügel an, dort setzt er ein weiteres Stockwerk auf, er baut Türme und legt Innenhöfe an. Sie dachten, er würde ein hübsches kleines Häuschen aus Ihnen machen. Er baut aber einen Palast. Er hat sogar vor, selbst darin einzuziehen. Er arbeitet um uns Jesus ähnlicher zu machen. Und vielleicht erlebst du, auch jetzt im Stream oder wenn du die Predigt hast, erlebst du eine Zeit, wo du Gott gerade nicht verstehst, was er da eigentlich tut in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, vertraue ihm, er weiß ganz genau, was er da tut. Er möchte uns verändern. Und Wiederholung, wie geschieht das? Wie will er unsere Macken loswerden? Emanuel, letzte Folie. Durch das Leid anderer für dich, indem andere bereit sind, wirklich mit dir diesen Weg zu gehen. Durch das Evangelium, durch Jesus, durch Ermahnung, durch Lehre, durch Gottes Kraft. Und die Frage ist, was du jetzt mit dieser Predigt machst, mit dieser Botschaft. Was könnte dein Handlungsschritt sein? Das ist immer, ne, lernt man bei Predigten. Du kannst bringen nicht nur die Theorie. Was kann man jetzt tun? Eine Sache nur. Such dir einen Menschen und fang an, in diese Menschen zu investieren, indem du dieser Person anfängst zu dienen. Mehr nicht. Eine Person. Lass uns die Augen schließen. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du dich in uns investierst. Danke, dass wir dir so wichtig sind, dass du nicht möchtest, dass wir mit unseren Macken da bleiben, wo wir heute sind. Und wenn wir zurückschauen, da möchte ich dir Danke sagen, dass wir für uns, ich für mich, an vielen Stellen schon sagen können, Herr, ich bin da echt weitergekommen. Dir gebührt die Ehre dafür. Du hast in mir gewirkt und du hast mir Menschen an die Seite gestellt, die zu mir gesagt haben, Jürgen, schau mal, an dem Punkt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst, dass du mich veränderst und ich bitte dich, dass du uns Menschen zeigst, in die wir uns investieren können. Die das auch wollen, die auch offen dafür sind. Wir wollen nichts aufzwingen, aber dass wir uns Menschen suchen, wo wir sagen, ich bin bereit, mit dir einen Weg zu gehen. Ich danke dir für die Connect-Gruppen, die wir haben. Und deswegen haben wir die Connect-Gruppen, weil wir mit Menschen unterwegs sein möchten, in die wir investieren, die uns wichtig sind, die uns wertvoll sind. Und besonders in der Zeit, in der wir leben, wo vieles Ungute auch hochkommt, wo viele Macken zutage kommen, möchte ich dich bitten, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die bereit sind, für uns Opfer zu bringen. Und auch wir Opfer für andere. Und dass wir eine Gemeinde sind, bau hier bitte eine Gemeinde auf, in der Menschen sind, und danke für die, die hier schon sind, so viele Leute, die schon da sind, dass wir eine Gemeinde sind, die ein Ja zueinander haben und die einen Weg miteinander gehen und die bereit sind, auch das ein oder andere auszusprechen, wo sich es vielleicht nicht gut anfühlt, aber was richtig ist. Ich segne uns als Gemeinde. Ich segne alle Prozesse. Und wir leiden alle ein Stück weit in dieser Zeit. Viele sind opferbereit. Viele bringen Opfer. Und ich danke dir dafür. Danke für diese Gemeinde. Danke für diese wunderbare CGA. Danke für diese Familie, wo so viele Menschen bereit sind, zu leiden, Opfer zu bringen, damit andere weiterkommen. Und das möchten wir erleben 2021, dass wir weiterkommen. Ich möchte uns alle segnen in Jesu Namen. Ich möchte dich ermutigen, lass uns in die neue Woche gehen. Lest die Texte durch, betet, beschäftigt euch damit. Ich möchte euch auch ermutigen im Stream. Seid gesegnet und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.